Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit André Zanto und Katja Bigalke.
Hallo. Und wir blicken heute nach Idlib und schauen auf die Folgen der letzten Schlacht in Syrien, die ein Arzt vor Ort so beschreibt.
Good afternoon. I don't know, but I'm a little bit tired. I think
ich bin etwas müde. Scheint wie ein Weltuntergang. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jeden Tag Raketen, Angriffe, viele russische Militärflugzeuge. Wir brauchen alles. Sicherheit, Kraftstoff, Schutz, Nahrung und Medizin. Wir brauchen vor allem ein Ende dieses dreckigen Krieges. Auch wenn ich nicht glaube, dass ein Ende in Sicht ist.
Dieser Arzt ist eingeschlossen in Idlib, einer Stadt mit einst 150.000 Einwohnern im Norden Syriens. Hierhin sind alle verbliebenen Gegner von Präsident Assad geflüchtet, aber die letzte Hochburg der Rebellen steht enorm unter Druck. Aus dem Süden rücken die Assad-Truppen vor, mit Unterstützung von Russland und dem Iran.
Und im Norden von Idlib stehen seit Wochen tausende türkische Soldaten. An der Seite von extremistischen Rebellengruppen wurden sie zuletzt auch von syrischen Soldaten beschossen. Dabei starben mehr als 30 türkische Soldaten. Und bei der darauffolgenden Gegenoffensive kamen dann mehr als 100 syrische Soldaten ums Leben.
Ja, und zwischen diesen Fronten sind eben ganz, ganz viele Zivilisten, Hunderttausende in der Provinz Idlib. Sie versuchen zu überleben in dieser humanitären Katastrophe. Unsere syrische Kollegin Rama Al-Dawish hat mit einigen Kontakt per Internet aufgenommen.
Das ist Ali Al-Isa, Anfang 30. Er ist Fotograf und arbeitet für Al Jazeera. Jetzt bloggt er im Internet über die aktuelle Lage in Idlib.
Ich wohne in einem Flüchtlingslager, aber ich bin oft unterwegs in Idlib und den umliegenden Gebieten, um Bilder zu machen und im Internet zu zeigen, wie die Bomben den Alltag der Leute beeinflussen. Bomben landen überall, Straßen, Schulen, Krankenhäuser. Die Leute sind gelähmt vor Angst. Die Kinder gehen zur Schule mit Angst, aber wenn die Bomben fallen, bleiben sie zu Hause.
Journalisten wie Ali berichteten letzte Woche, dass das Al-Assad-Regime mehrere Schulen angegriffen hat, mit vielen getöteten Kindern und Lehrern. Das bestätigt auch Huseifa.
Die Schulen sind geschlossen in Idlib-Stadt, seit 10 Tagen, nachdem das Regime 6 Schulen bombardiert hat. Die Kinder in der Stadt haben Angst und gehen deshalb nicht wieder in ihre Schulen.
Huseifa ist 32, arbeitet für ein lokales Radio und lebt in Idlib-Stadt, wo die letzten Rebellen sind.
Die Freie Armee kämpft hier in der Provinz Idlib. Die meisten sind Zivilisten, die von hier stammen, die sich Waffen besorgt haben, um sich gegen das Assad-Regime zu verteidigen. Sie wollen ihr Zuhause und ihre Familien verteidigen. Und alle, die hierhin zwangsumgesiedelt wurden, die wollen wieder mit ihrer Familie zurück.
Huseifa nennt die Kämpfer Zivilisten. Putin und Al-Assad nennen sie Terroristen.
Ich widerspreche den Aussagen von Russland. Sie sagen das nur, um weiter Bomben auf Zivilisten abzuwerfen. Sie sind mit Assad verbündet. Aber dass der Idlib zurückerobert, das dürfen wir nicht zulassen. Das wäre der Traum von Assad und seinen Truppen.
Wenn Al-Assads Soldaten in die Stadt kommen, denkt Faiha, passiert Schlimmes. Die 34-Jährige aus der Provinz Idlib sagt,
die Zivilisten haben hier keinen Platz mehr. Ihr Schicksal ist entweder Flucht, Knast oder Tod.
Oder Zelt. Dort lebt jetzt die Krankenschwester Um Mustafa. Sie hat 5 kleine Kinder, ist alleinerziehend und kommt kaum über die Runden.
Wir brauchen 5 Brote und wir kriegen nur 2. Dafür arbeite ich den ganzen Tag. Obst kann ich mir nicht leisten.
Einige Stimmen aus der Provinz Idlib. Rama Al-Dawish hat sie kontaktiert per Facebook und WhatsApp.
Ja, direkte Informationen von Korrespondenten kriegen wir hier nämlich nur sehr selten. Einer der wenigen deutschen Journalisten vor Ort ist Oliver Meyer-Rüth, Fernsehkorrespondent der ARD. Er hat erst vor kurzem die Flüchtlingslager im Norden besucht und wir haben ihn vor der Sendung wieder auf dem Sprung nach Idlib gefragt, wie es denn vor Ort aussieht.
Also ich war das erste Mal in Idlib im September letzten Jahres und da war ich schon mal in den Flüchtlingslagern. Da hieß es damals, das sind so 1 Million bis 1,5 Millionen Menschen. Da gibt es eine größere, ja, richtig gehende Flüchtlingsstadt. Das ist bei der Stadt Adme, deswegen heißt das Lager dort auch Adme. Da heißt es, da leben so 300.000 bis 400.000 Flüchtlinge. Das sind richtig gehende Häuser dort. Aber dann die ganzen Hügel dahinter ins Landesinnere rein sind alle voll mit Zelten. Und deswegen diese hohe Zahl, 1 Million bis 1,5 Millionen Flüchtlinge. Und jetzt aufgrund dieser Offensive des Assad-Regimes, die ja unterstützt werden von den Russen, haben sich aus dem Osten und aus dem Süden Idlibs viele, viele Menschen auf den Weg gemacht, eben auch Richtung türkische Grenze. Und die Vereinten Nationen haben ja vor kurzem gesagt, es seien jetzt nochmal 900.000 dazugekommen. Also die Straßen in der Nähe der Grenze sind alle rechts und links voll mit Zelten. Man hat das Gefühl, alles ist auf der Flucht.
Und kommen denn diese Menschen alle aus der Region Idlib? Sie haben das eben so anklingen lassen. Oder kommen die auch aus anderen Regionen in Syrien?
Also die, die in diesen Lagern schon länger sind, das ist ja jetzt nicht ganz neu, dieses Flüchtlingslager Adme, das direkt an der Grenze ist, die kommen teilweise auch aus anderen Regionen. Aber jetzt aufgrund dieser Offensive, diese Flüchtlinge, die kommen natürlich aus der Region Idlib und zwar aus dem Süden und aus dem Osten Idlibs.
Die Türkei hat ja die Grenze geschlossen. Gibt es dann von irgendwem sonst noch Hilfe oder sind die Menschen da auf sich allein gestellt?
Na, die Vereinten Nationen sind da schon auch mit dabei bei den Hilfsleistungen, aber es ist so, dass es einen Grenzübergang gibt und da kommen eben aus der Türkei vor allem die Hilfsorganisationen und bauen dort Infrastruktur auf, bauen dort Zelte auf, bringen den Menschen Lebensmittel, unterstützen auch so gut wie es geht medizinisch. Also diese ganze Hilfe, die kommt aus der Türkei. Aber da ist natürlich nicht allein die Türkei aktiv, sondern die Vereinten Nationen unterstützen das Ganze.
Wie sieht es denn aus? Also es ist ja mal die Rede davon, dass die Flüchtlinge in erster Linie Zivilisten seien und die Rebellen aber dann in den Hochburgen da ausharren würden. Aber kann man das denn so trennscharf überhaupt beschreiben?
Ja, also die Rebellen, das sind ja dort, das ist die Hayat Tahrir al-Sham, das sind Islamisten. Früher war das al-Nusra und gehörte zu al-Qaida. Wie gesagt, jetzt Hayat Tahrir al-Sham heißt diese Gruppe. Und die werden natürlich von den, sag ich mal, eher fundamentalistischen, konservativen, sehr religiösen Sunniten dort unterstützt. Aber es gibt auch in der Region dann auch eher säkulare Menschen, die dort leben. Die sind dann natürlich distanzierter. Aber diese Organisation kontrolliert dieses Gebiet bisher. Wenn sie da durchfahren, durch Idlib, durch diese Region, dann kommt man immer wieder zu Checkpoints. Und an diesen Checkpoints, da stehen dann eben die Milizen, die Kämpfer dieser Hayat Tahrir al-Sham. Und und wie gesagt, die haben dieses Gebiet unter Kontrolle und werden ja jetzt im Moment auch von der türkischen Armee unterstützt.
Das heißt, die Zivilisten, die stehen in der großen Mehrheit schon hinter den Rebellen?
Es bleibt ihnen gar nicht so viel anderes übrig, weil sie sehen natürlich, viele sehen dort Assad als eine Bedrohung. Die wollen nicht, dass dieses Regime wieder die Kontrolle übernimmt über diese Region. Wenn wir da Interviews machen, dann schimpfen eigentlich immer eher alle auf das Regime in Damaskus.
Aber wenn es auch Säkulare gibt da, warum gehen die nicht in den eher befriedeten Teil von Syrien, wo eben Assad schon die Macht zurückerobert hat?
Weil die von dort kommen, weil die dort ihr Zuhause haben, weil die dort leben. Die Menschen in Idlib, das ist ja eine größere Stadt, haben dort ihr Zuhause, ihre Häuser, ihre Wohnungen. Und wenn es jetzt keinen Grund gibt, diese zu verlassen, dann bleiben die dort. Das ist natürlich was anderes unter Umständen, wenn jetzt Assad-Truppen immer näher kommen und tatsächlich dann auch unter Umständen nochmal Idlib einnehmen. Aber ich habe von einem anderen Kollegen gehört, der mal in die Stadt Maaret gefahren ist. Die ist auch in der Region Idlib und die wurde bereits von den Assad-Truppen eingenommen. Das ist ein tschechischer Korrespondent und der ist nach Damaskus geflogen, der hat da ein Visum bekommen und ist von dort aus nach Ma'arit gefahren und der hat gesagt, diese Stadt ist leer. Also viele Menschen, selbst die Säkularen, sind offenbar völlig verängstigt und haben große Sorge, wenn diese Assad-Truppen kommen und ihre Städte angreifen.
Was ist denn angesichts dieser doch sehr ausweglos scheinenden Situation so eine Vision von den Menschen dort? Wollen die alle in die Türkei oder wünschen die sich eine Schutzzone oder eine sogenannte Pufferzone? Was ist das, was sie fordern?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Von denen, die in den Flüchtlingslagern leben, wenn man überhaupt von Leben sprechen kann, weil die humanitäre Lage ist natürlich einfach aufgrund dieser großen Menge an Flüchtlingen, aufgrund der Infrastruktur, der medizinischen Infrastruktur, ja, viele von denen sind krank, die wollen in die Türkei. Wenn man die fragt, die wollen in die Türkei. Wenn ich die frage, wollt ihr nach Europa, wollt ihr nach Deutschland, dann sagen sie sofort, natürlich wollen wir nach Europa. Das ist für die das gelobte Land. Die Menschen, die in Idlib wohnen, die dort ihre Häuser haben und von dort kommen, die sehen jetzt keinen Grund, unbedingt in die Türkei zu gehen. Die wollen einfach, dass es friedlich ist. Die wollen keinen Krieg, die wollen keine Bedrohung und die wollen auch kein Assad-Regime. So sagen das zumindest die meisten.
So hat es uns Fernsehkorrespondent Oliver Meyer-Rüth gesagt und so ähnlich hat es auch der türkische Präsident Erdogan vor ein paar Tagen formuliert.
Wir sind da auf Einladung der syrischen Bevölkerung. Und solange die syrische Bevölkerung nicht sagt, okay, es ist vollbracht, werden wir auch nicht rausgehen. Das habe ich gestern auch Herrn Putin gesagt. Ich habe ihn gefragt, was Russland in Syrien zu suchen hat. Wenn ihr da Militärbasen gründen wollt, dann macht es eben. Aber stellt euch nicht uns in den Weg.
Dabei hatte sich die Türkei ja eigentlich Unterstützung von der NATO erhofft, die kam aber nicht. Und jetzt stehen die Türkei und Russland sich vor Ort gegenüber in einer Sackgasse, kann man sagen. Die Situation scheint militärisch aus den Fugen zu geraten. Deswegen ist Erdogan auch heute mit einer großen Delegation nach Moskau gereist, um über eine Lösung dieser Situation zu verhandeln.
Über Erdogans Position wollen wir jetzt mehr erfahren von Christian Brakel. Er ist Islamwissenschaftler, lebt in Istanbul und ist dort der Leiter der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo.
Hallo.
Für die Türkei steht ja eine ganze Menge auf dem Spiel. Warum hat Erdogan denn so ein großes Interesse an dieser doch recht kleinen Region, die gerade mal doppelt so groß ist wie das Saarland?
Es gibt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass das natürlich der wichtigste Faustpfand der Türken ist, um überhaupt in der Diskussion über die Zukunft Syriens noch eine Rolle zu spielen. Sie vermuten zu Recht, wenn das Regime erstmal alles zurückerobert hat, wie es ja auch der Plan der Russen ist, dann haben sie im Prinzip kein Mitspracherecht mehr. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei und auch ein bisschen der drängendere aktuell. Wir wissen, dass sich in den letzten Wochen rund 1 Million Menschen, davon ungefähr 80% Frauen und Kinder, an die türkische Grenze geflüchtet haben, die aber ja offiziell geschlossen ist. Also die harren da auf der syrischen Seite unter sehr unmenschlichen Bedingungen aus. Und die Sorge der Türken ist natürlich, da sind noch 2 Millionen andere Menschen in Idlib. Wenn die sich eben auch auf die türkische Grenze zu bewegen, dann wird es sehr, sehr schwierig, die davon abzuhalten, die Grenze auch zu überschreiten und in die Türkei zu kommen.
Ist das Szenario denn, wie sich die Türken das vorstellen, ähnlich wie bei den kurdischen Gebieten weiter nördlich, dass man da eben einmarschiert und die behält, ähnliches jetzt auch dann in Idlib umzusetzen?
Die Türken sind ja schon in Idlib. Also es gab im September 2018 eine Abmachung mit Russland in Sotschi und dieses sogenannte Sotschi-Abkommen hat festgelegt, dass es verschiedene sogenannte Deeskalationszonen in Syrien gibt. Die sind inzwischen alle vom Regime mit russischer Hilfe aufgerollt worden. Die in Idlib ist die letzte verbliebene und es hieß, die Türken sind halt dafür verantwortlich. Und zwar, es gibt da verschiedene türkische Beobachtungsposten, also militärische Vorposten und die Türken müssen im Gegenzug im Prinzip dafür sorgen, dass islamistische Rebellengruppen, also in Idlib vor allen Dingen Hayat Tahrir al-Sham, eine dschihadistische Gruppierung, dass die entwaffnet werden. Die Türken haben sich darum bemüht, der türkische Geheimdienst ist da sehr aktiv und die haben das aber nicht hinbekommen, weil das auch nicht möglich ist, außer wirklich sich in aktive Kämpfe mit diesen Truppen zu begeben, was die Türkei sich auch nicht zugetraut hat. Jetzt sagen die Russen, ihr habt das nicht erfüllt, ihr habt die nicht entwaffnet, die greifen zum Beispiel weiterhin immer noch mit so kleinen Drohnen unsere Flughäfen an und die Türken sagen, sagen, ja, aber ihr habt es auch nicht erfüllt, weil die syrische Armee, die hat einen Großteil unserer Stützpunkte, die wir da haben, einfach schon überrannt. Also die ist nicht hinter dieser Demarkationslinie zurückgeblieben.
Ja, aber man kann ja auch vermuten, dass diese Nichtentwaffnung der Rebellen auch damit zu tun hat, dass die Türkei noch andere Interessen in diesen Gebieten verfolgt. Nämlich die Rebellen sind ja auch zum Beispiel Feinde der Kurden. Und das riecht ja so ein bisschen danach, als würde es hier durchaus auch um innenpolitische Interessen der Türkei gehen.
Ich glaube, in Idlib selber ist die Kurdenfrage ist nicht relevant. Idlib ist kein
kurdisches auch nicht indirekt.
Also ganz, ganz indirekt. Es gab zum Beispiel Diskussionen zwischen der kurdischen YPG, ob sie zusammen mit dem syrischen Regime in der Offensive auf Idlib teilnimmt. Das wurde zwar verworfen, aber da hat man gehofft, dass man zum Beispiel der PKK was anbieten kann. Das ist nicht passiert. Die türkische Seite hat natürlich immer noch andere Interessen. Und das erste Interesse ist der Schutz der eigenen Grenzen. Und da die PKK als eine der Hauptbedrohungen für diese Grenzen betrachtet wird, spielt das immer eine Rolle. Ganz egal, was man von der PKK aber sonst so hält, wie gesagt, ich glaube, in Idlib ist das nicht die Hauptsorge. Man kann sagen, dass es problematisch ist, dass natürlich die türkische Regierung da in einer Verknüpfung steht. Ich würde nicht direkt sagen Unterstützung, aber zumindest eine Verknüpfung steht mit verschiedenen Gruppierungen. Das ist ja nicht nur diese Hayat Tahrir Sham, das ist die wichtigste Gruppierung und auch wahrscheinlich die schwierigste in diesem ganzen Gebiet, aber viele andere Milizen, mit denen die Türken zusammenarbeiten, die sind auch sehr, sehr schwierig, sind in Menschenrechtsverletzungen verwickelt, haben ja dschihadistische Ideologien. Ich würde nur denken, in der aktuellen Situation sind wir leider weit über den Punkt hinaus, wo man sich zu Syrien, zum Syrienkrieg, gute Partner aussuchen kann. Die Art, wie dieser Konflikt geführt worden ist in den letzten Jahren, hat dazu geführt, dass im Prinzip übrig geblieben sind halt diejenigen, die meisten Waffen haben und die am ruchlosesten vorgehen. Und das sind auch eben auf der Seite der Türken nicht besonders angenehme Menschen oder Menschen, wo wir jetzt sagen können, die teilen unsere politischen Ziele. Ich finde, die große Frage aktuell ist aber nicht danach, sondern die ist danach, wie man das Morden an der Zivilbevölkerung beenden kann. Und dafür wäre eben so eine Flugverbotszone sinnvoll.
Genau. Und zum Beenden des Mordens hat es bisher nicht geklappt, haben Sie gesagt, die Dschihadisten zu entwaffnen. Und selbst wenn das passieren würde, würde das Assad vermutlich auch nicht mehr aufhalten.
Diese Eroberung von Idlib, die würde selbst, wenn die Dschihadisten oder Rebellengruppen da ihre Waffen niederlegen, das würde nicht bedeuten, dass das ohne Blutvergehen abgeht. Also das syrische Regime hat ein Interesse daran, das gesamte Land wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und es gibt ein Interesse daran, dass diejenigen, die dem im Wege stehen, das Land gegebenenfalls verlassen. Also dass es diese Fluchtbewegung gibt in die Türkei oder an die türkische Grenze, das findet das Assad-Regime überhaupt nicht schlimm. Das findet das tatsächlich strategisch sehr vorteilhaft. Dazu kommt natürlich, dass sich in dieser Idlib-Enklave, da sind ja all die Menschen versammelt, die eben in den letzten Jahren, wenn das syrische Regime andere Gebiete eingenommen hat, dann gab es ja dann meist immer so Verhandlungen darüber, wie die Rebellen sich ergeben schlussendlich. Und dann wurde eben vereinbart, dass bestimmte Leute, die entweder sich dem Regime nicht ergeben wollten oder aber eben von dem das Regime gesagt hat, so ja mit denen, die wollen, wir sehen wir auch nicht, dass wir die wieder eingliedern können. Das ist im Prinzip ein Sicherheitsrisiko für uns. Das ist ein ideologisches Risiko für uns. Davon sind einige Dschihadisten, aber auch nicht alle. Und die wurden alle in Busse gesetzt und wurden dann nach Idlib gekarrt. Das bedeutet, sie haben in Idlib eben jetzt genau diese Gruppierung, die genau dem Regime ein Dorn im Auge sind. Es ist sehr schwierig vorstellbar, dass das Regime einfach sagen wird, so ja, kein Problem, dann bleibt ihr doch einfach alle in Idlib wohnen, sondern man möchte die entweder vertreiben in Richtung Türkei oder sehr, sehr viele Menschen, nicht alle, aber sehr viele Menschen werden vermutlich in irgendeiner Form verschwinden. Das kann man nicht voraussagen, dass das in welcher Zahl das passieren wird, aber die Gefahr, dass das passiert, die ist durchaus gegeben.
Herr Brakel, alles, was Sie jetzt gesagt haben, klingt für mich, als ob dieser Krieg in Syrien nur beendet werden wird, militärisch, und zwar zwischen einer Konfrontation von Russland und der Türkei. Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich glaube, dieses ewige Mantra, was wir immer aus der deutschen und europäischen Politik hören, es gibt nur eine politische Lösung für Syrien, da muss ich leider ganz offen sagen, das ist Quatsch. Also, weil die syrische Armee und die Russen und jetzt auch die Türken, die machen vor, dass während wir darüber reden, dass es eine politische Lösung geben soll seit 9 Jahren, dass es eine militärische Lösung gibt, nur nicht eine militärische Lösung, die irgendwie dem Frieden in Syrien dient und natürlich die auch wenig damit zu tun hat, was wir uns wahrscheinlich für dieses Land und für die umliegenden Gebiete wünschen würden, nämlich irgendwie Sicherheit, Frieden und gegebenenfalls zumindest ansatzweise sowas wie Menschenrechte für die Leute vor Ort. Es ist leider einfach eine sehr deprimierende Wahrheit in dieser aktuellen Welt, in der wir leben, dass Friedensgespräche werden in der Regel von Kriegsparteien nicht geführt, weil die sich hehre Ziele gesetzt haben oder weil das so ganz nette Menschen sind, sondern in der Regel, weil ein Druck dazu herrscht und weil es keine anderen Optionen gibt. Und diesen Druck kann man in bestimmten Formen herbeiführen, irgendwie aber in einem so festgefahrenen Konflikt wie Syrien ist es nur möglich mit militärischem Drohpotenzial. Und das ist eine Wahrheit, die auch, das sage ich auch als Grüner, auch gerade in meiner Partei nicht besonders beliebt ist.
Christian Brake, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und die Folgen des Krieges in Idlib, die sind für uns hier in Europa jetzt auch schon spürbar. Auch wenn die Türkei die Idlib-Grenze geschlossen hält, hat sie doch schon nach eigenen Angaben 3,7 Millionen Syrer aufgenommen und bekommt dafür laut Erdogan viel zu wenig Unterstützung. Also hat der türkische Präsident die Grenzen jetzt geöffnet zu Griechenland. Dort sind schon zehntausende Flüchtlinge gestrandet.
Wir sind jetzt hier, weil einige syrische Selbsthilfeorganisationen Busse organisiert haben. Man hat uns gesagt, dass die türkische Grenze jetzt wieder durchlässig sei für Flüchtlinge Richtung Griechenland und Europa. Diese Busse fahren kostenlos. Wir brechen auf, um es zu versuchen. Wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir haben auf eine solche Chance gewartet für Europa, für eine bessere Zukunft.
Aber die wenigsten werden es schaffen, auf die EU-Seite zu gelangen. Das hat Panayotis Gavrilis beobachtet. Er hat für uns in den vergangenen Tagen von der griechisch-türkischen Grenze berichtet, was sehr schwer war, wie er uns gerade auf dem Rückweg erzählt hat.
Also ich muss sagen, nachdem ich jetzt 4 Tage hier war, finde ich es wahnsinnig schwer. Also wirklich an valide Informationen zu kommen, beziehungsweise sich wirklich ein Bild davon zu machen, was hier eigentlich passiert. Heute haben wir auch die Nachricht bekommen, dass das griechische Militär nicht wie sonst in den letzten Tagen es zulässt, dass Journalisten an den offiziellen Grenzübergang in Kastanjes können. Ich war gestern Nacht noch unterwegs mit einem Kollegen, mit einem Fotoreporter und ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt Straßenblocks sozusagen vom Militär, es sind aber auch die lokale Bevölkerung ist unterwegs. Mir wurde gesagt, ich habe mit Menschen gesprochen, 200 bis 300 Leute, also auch von Dorfbewohner, zum Teil auch bewaffnet, weil sie Jäger sind, die haben ihre Karabiner quasi im Pickup-Truck. Und wir waren da an einem Posten, wollten durch. Es war auch nicht offensichtlich, ob das sozusagen schon ein militärisches Sperrgebiet ist. Das wurde uns auch nicht gesagt, wir haben keine Schilder gesehen. Wir wurden angehalten, es wurde im relativ aggressiven Ton gesagt, nein, ihr müsst jetzt sofort wenden. Wir haben dann gedreht und sind 10 Meter weitergefahren und dann plötzlich kam hinter uns ein Auto und dann stiegen 2 Leute aus. Der eine war vermummt, hatte seinen Kapuzenpulli über seinen Kopf gezogen und den so zugeschnürt und der andere war nicht vermummt und die waren dann bei mir quasi am Fahrerfenster und haben gesagt, sofort Handys aus, packt eure Handys runter, wir wollen eure Handys haben, wo sind eure Handys, hört auf aufzunehmen. Ich habe im ruhigen Ton gesagt, wir nehmen nichts auf und daraufhin ist es so, ihr verschwindet sofort jetzt, ist die letzte Ansage. Und so muss man sich das vorstellen, ist die Lage, wenn man sich wirklich versucht, hier ein Bild zu machen, was hier passiert, wahnsinnig schwierig.
Aber so ein Bild machen von der Situation auf der anderen Seite der Grenze ist dann auch gar nicht möglich. Da warten ja zehntausende Flüchtlinge an diesem Stacheldrahtzaun. Woher kommen denn diese Leute? Die sind ja nicht aus Idlib, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, das ist unterschiedlich. Wir wissen es nicht so richtig. Gestern hat ein Kollege, sozusagen, er ist auf eine syrische Familie getroffen, also die laut eigenen Aussagen gesagt haben, sie kämen aus Idlib. Also es kommen sehr wohl auch Syrer, aber es ist, wenn man den offiziellen Angaben folgt, sind es wohl eher die wenigsten, zumindest was die Zahlen angeht, von den Zahlen, wie viele Personen bisher festgenommen wurden, knapp über 240. Die meisten kämen wohl aus Afghanistan und Pakistan. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wenn drüben, sagen wir mal, 6.000 bis 10.000 Menschen sind, wie viele davon woher kommen, das ist unklar.
Sie haben es gesagt, es sind ungefähr 200, bisschen mehr, die jetzt eben es geschafft haben in die EU über die Grenze. Was passiert mit denen?
Ja, die werden einfach direkt wieder zurückgeschoben. Das ist das, was mir Leute erzählen. Das ist das, was ich zumindest teilweise gesehen habe. Also man muss sich das so vorstellen, man fährt hier durch die Gegend am helllichten Tag am Straßenrand. Man sieht ein Polizeiauto, ein Fahrzeug des Militärs und zwei Menschen, die festgenommen worden sind, die kniend am Straßenrand sitzen. Und dann kommt plötzlich ein dunkelgrauer Van ohne Kennzeichen, fährt ran und sammelt diese beiden Leute ein. Und das, was wir wissen, und das ist auch das, was Kollegen auch gesehen haben und auch dokumentiert haben, dass diese Vans, zum Teil auch LKWs des Militärs mit geflüchteten Menschen auf dem Weg direkt wieder zur Grenze sind. Also sie werden direkt wieder zurückgebracht. Und man muss wissen, das ist sozusagen gar kein Widerspruch, denn ab dem 1. März gilt nämlich, dass das Asylrecht für einen Monat ausgesetzt wird. Es werden nämlich gar keine neuen Asylanträge geprüft und dort steht ganz konkret drin, die Menschen, die illegal hier einreisen, werden zurückgebracht ohne Registrierung.
War das nicht aber auch die Vereinbarung des Flüchtlingspakts von 2016, dass also illegal Eingereiste wieder zurückgebracht werden und dann quasi ausgetauscht werden gegen legal Geflüchtete aus der Türkei?
Ja, aber man muss es auseinanderhalten. Dieser sogenannte EU-Türkei-Deal, der gilt tatsächlich erstmal nur für die griechischen ostägäischen Inseln. Der gilt jetzt erstmal nicht für den Grenzbereich hier im Norden, in Evros.
Dort hat sich die Lage jetzt aber auch verändert. Das Asylrecht ist ausgesetzt. Grenzpolizisten schießen mit Tränengas auf die Menschen hinter dem Stacheldrahtzaun. Welches Bild gibt hier die EU ab?
Ich würde sagen, ja, also kein gutes, wenn man das aus einer humanitären Perspektive sieht. Die Leute hier sagen, ja, das ist schlimm. Also die lokale Bevölkerung sagt, das ist schlimm. Aber naja, wenn man Familie hat, dann muss man ja nicht unbedingt sozusagen mit dabei sein, dann kann man sich doch im Hintergrund aufhalten. Was wir hören, ist tatsächlich, dass sich auch Familien zurückziehen, weil es eben gefährlich ist. Es wird in die Luft geschossen, es kommt Tränengas rüber, von beiden Seiten übrigens. Ich finde, das, was wir gerade beobachten, ist eine durchaus auch gefährliche Gemengelage, weil wir haben eine lokale Bevölkerung, die sich, ja, die auch legal Waffen trägt und dabei ist, gemeinsam mit Militär und Polizei die Grenze zu schützen. Und das sind die Akteure, und Frontex kommt dazu oder ist auch dabei, das sind die, die nach außen symbolisieren, wir lassen hier niemanden rein. Und man sieht, und ich habe zumindest noch keinen Widerspruch gehört, auch als die EU-Chefs hier waren, auch Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, es gab auf der Pressekonferenz, waren keine Nachfragen erlaubt. Es war sozusagen nicht die Möglichkeit, beziehungsweise eine Stellungnahme zu bekommen, wie das denn alles mit Europarecht vereinbar sei. Also ich finde, man muss schon sagen, man hat ja Unterstützung signalisiert in Richtung Griechenland. Also muss ich daraus schließen, dass das, was hier passiert, auch auf höchster EU-Ebene gedeckt wird, beziehungsweise auch unterstützt wird. Und ich finde, da müsste man auf jeden Fall mehr als ein Fragezeichen dahinter machen.
Vielen Dank. Panayotis Gavrilis mit Einschätzungen von der griechisch-türkischen Grenze.
Ja, und Fragezeichen bleiben natürlich auch bei uns. Wir werden versuchen, weiterhin Antworten zu suchen, auch in den nächsten Monaten, wie es weitergeht in der Region Idlib und in Syrien. Das war die Weltzeit heute mit Katja Bigalke und
André Zanto. Tschüss, bis bald.
Tschüss.